Das Thema der Predigt heute ist, ich bin die Tür. Eben habe ich gesehen, da stand, ich bin der Weg. Wahrscheinlich ist irgendwo ein Übermittlungsfehler gewesen. Macht jetzt nichts. Also das Thema heißt wirklich, ich bin die Tür. Und der Daniel sagte mir, ihr habt da schon zwei Predigten gehört zu den Aussagen Jesu. Ich bin der gute Hirte und ich bin das Brot. Und dann geht's heute mal um die Aussage, ich bin die Tür. Und es sind noch mehr Aussagen, die Jesus zu sich selber gemacht hat. Licht der Welt, Auferstehung und das Leben, Weg, Wahrheit und Leben und der wahre Weinstock. Und man kann auch noch sagen, dass auch Jesus, er ist ein König. Vor Pilatus hat er das auch gesagt. Aber und damit merken wir, wir können Jesus nicht in einem Bild fassen. Es sind viele verschiedene Bilder und die Größe Gottes, sie wird auch damit wieder deutlich, wir können Gott nicht fassen mit unserem Verstand. Es sind sehr viele verschiedene Eigenschaften Gottes und unser Leben lang können wir immer wieder neu da staunen darüber, wie Gott ist und welche Größe in ihm ist. Bevor ich jetzt genau auf den Text eingehe, habe ich mal in der Bibel mal eine Untersuchung gemacht und mal mir die Stellen angeschaut, wo von Türen die Rede ist. Also je nachdem, ich meine, die Übersetzungen sind verschieden und dann heißt Tür, Türen und Tor und Pforte und was weiß ich. Aber es sind so vielleicht an die 200 Stellen, die es in der Bibel dazu gibt. Und da ist einiges sehr Interessantes und so ein paar interessante Dinge, die möchte ich jetzt nacheinander erstmal mal so ein bisschen vorstellen und dann nachher komme ich zu dem, was das eigentlich meint, dass Jesus die Tür ist. Ich konnte mir früher auch nicht viel darunter vorstellen, aber ich lade ein, geht einfach mal mit. Ich habe hier 7 Punkte. Wenn man wissen will, wie lang die Predigt ist, sieht man das dann auch ein bisschen. Der letzte Punkt ist ein bisschen länger wie die anderen. Und da fange ich mal jetzt ganz vorne an. Der Punkt 1, Gott beauftragt, Türen zu machen. Und ich habe dazu mal die Geschichte von dem Noah erwähnt. Gott hat dem Noah beauftragt mit der Arche und in die Arche soll er eine Tür machen. Die soll er mitten in seine Seite setzen, das ist in 1. Mose 6. Und durch diese Tür, und die Arche hatte nach meiner Kenntnis nur eine einzige Tür, da gingen nachher Noah und seine Angehörigen, insgesamt 8 Personen rein und dann auch all die Tiere, die gerettet wurden. Und als sie alle drinnen waren, da schloss Gott diese Tür zu, 1. Mose 6, Vers 19, und niemand konnte die Tür mehr aufmachen. Und das ist das Erste, was Türen aussagen. Es gibt ein Drinnen und ein Draußen. Es gibt Zeiten, wo Türen auf sind und wo Türen zu sind. Und Gott hat auch beauftragt, auch woanders Türen zu machen. In der Stiftshütte waren Türen, das waren eher Vorhänge. Und im Tempel waren das dann richtige Türen. Und man musste auch dann durch verschiedene Türen gehen, bis man ins Allerheiligste kam. Man ist, wenn man in den Tempel gegangen ist, damals durften ja nur der hohe Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste, aber er musste verschiedene Türen durchschreiten. Und auch Gott hat das so angeordnet, dass Türen sind. Punkt 2. Türen haben eine Funktion. Sie können Schutz bieten. Das war bei Noah schon so. Wenn da eine offene Tür gewesen wäre und das Wasser reingeflossen wäre, die Arche möglicherweise abgesoffen. Dadurch, dass die Tür zu war, war ein Schutz. Und es gibt auch eine andere Geschichte, auch wieder im Alten Testament. Der Lot, der Neffe von Abraham, er war in Sodom. Und dann, als Gott Sodom dann vernichten wollte, sind ja zwei Männer zu ihm gekommen. Und da gab es ja dann so ein Hin und Her, wer das nachlesen will, ich kann es nicht im Detail erzählen, das im 1. Mose 19. Und dann war der Lot ist aus seinem Haus rausgegangen, hat mit den Leuten rumdiskutiert und und hatte die Tür hinter sich zugeschlossen. Und das eskalierte immer mehr und auf einmal machten die beiden Männer die Tür auf, zogen den Lot rein in das Haus und machten die Tür zu und dann schlug Gott die anderen Menschen mit Blindheit, dass sie die Türe nicht mehr fanden. Und dadurch, dass die Tür zu war und der Lot innen war, war er geschützt. Und wenn wir innen drin sind, dann haben wir einen Schutz. Und eine andere Geschichte, die in der Bibel war, war die Geschichte, wie die Kundschafter in den Anfang der Josua-Bücher, vom Josua-Buch ist das berichtet, wie die Kundschafter da nach Jericho kamen und da fanden sie bei der Hure Rahab Zuflucht. Und die Hure Rahab sagte, ja, wir wissen, ihr werdet kommen und die Stadt erobern, aber verschont mich. Und die Kundschafter sagten ihr das zu, aber dann sagten sie dazu, du musst in deinem Haus bleiben, hinter der Tür. Wenn du aus der Tür rausgehst, dessen Blut kommt über sein Haupt und wir sind unschuldig. Doch das Blut aller, die in deinem Hause bleiben, soll über unser Haupt kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. Wer also hinter der Tür in dem Haus von Rahab war, der war geschützt. Und es gibt Zeiten, da ist es wichtig, drinnen zu bleiben. Und es gibt Zeiten, da kann man auch rausgehen. Drittens. Ich habe den Punkt 3 überschrieben. Nicht alles gehört in die Öffentlichkeit, manches gehört hinter verschlossene Türen. Ich habe hier mal Geschichten von dem Propheten Elisa. Das ist in 2. Chronik Kapitel 4. Das sind zwei Geschichten, die hinter einer verschlossenen Tür stattfinden. Da war von den Prophetenjüngern dann war da irgendwo die Witwe von einem Sohn oder irgendwas, ist auch egal. Und die war verschuldet und der Schuldner wollte ihre beiden Söhne nehmen und als Sklaven verkaufen, damit die Schuld getilgt wird und sie kam in ihre Not. Und es sagte der Elisa, mach jetzt Folgendes, leih dir bei allen Nachbarn Gefäße aus, nimm sie in dein Haus rein und dann mach die Tür zu, geschlossene Tür. Und dann nimm den Ölkrug und gieß alle Gefäße damit voll. Und hinter verschlossener Tür geschah dann das Wunder, dass sie dann aus einem Ölkrug dann ganz, ganz, ganz viele Gefäße mit Öl füllen konnte nachher das Öl verkaufen, ihre Schulden bezahlen, ihren Kindern die Sklaverei ersparen. Aber Gott tut manchmal Wunder nicht in der Öffentlichkeit, sondern im Stillen und im Verborgenen. Und kurze Zeit später ist im gleichen Kapitel berichtet, der Elisa, der war regelmäßig bei einer Sulamiterin zu Besuch, hatte da ein Gästezimmer, was er regelmäßig benutzen durfte. Und eines Tages, da ist der einzige Sohn dieses Ehepaars, die war verheiratet, gestorben. Und sie holten den Elisa und klagten ihm sein Leid und dann ging er hin, schloss die Tür zu und hinter der verschlossenen Tür rang er mit Gott und Gott schenkte dem gestorbenen jungen Mann wieder neues Leben, aber auch hinter verschlossener Tür. Und auch Jesus, wenn wir schauen, die Auferweckung der Tochter des Jairus, da schickte Jesus alle weg. Die Eltern durften dabei sein und dann weckte er sie auf. Es gibt manches, was nur hinter verschlossenen Türen geschieht und wo wir aber Herrlichkeit Gottes erleben können. Und dazu gehört auch noch der Vers: Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zu deinem Gott, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Der Glanz der Gemeinde Gottes in unserer Welt ist manchmal im Verborgenen, im Stillen, hinter verschlossenen Türen. Und ein Bild dafür ist mir auch noch die Stiftshütte. Wenn man die Angaben im Alten Testament zusammenrechnen, in der Stiftshütte waren ungefähr 29 Talente Gold verarbeitet. Das sind ungefähr 1,5 Tonnen. Aber das war innen drin. Das war nach außen nicht sichtbar. Die Stiftshütte außen war mit einer unscheinbaren Decke zugedeckt, eine unansehnliche Decke. Aber der Glanz der Herrlichkeit Gottes war innen drin. Und ich denke, wir leben hier in der Welt und vieles von dem Segen und von dem Glanz Gottes ist unter einer Decke drin. Aber Gott handelt, aber er handelt oft im Verborgenen und wir brauchen Augen des Herzens, um das zu erkennen. Punkt 4. Gott schließt auf und zu und verschlossene Türen sind für Gott kein Problem. Ich meine, ein Beispiel, wo Gott dies selber auch proklamiert und sagt, dass es damals im Jesaja in Bezug auf Kyros, ich lese mal einfach Jesaja 45, Vers 1 und 2, so spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner rechten Hand ergriff, dass ich Völker vor ihm unterwerfe und Königen das Schwert abgürte, damit vor ihm Türen geöffnet werden und Tore nicht verschlossen bleiben. Also Gott will Türen und Tore öffnen. Ich will vor dir hergehen und das Bergland eben machen. Ich will die ehernen Türen zerschlagen und die eisernen Riegel zerbrechen. Wenn wir vor verschlossenen Türen stehen und es dran ist, dass aufgeht, Gott kann das öffnen. Und für Gott ist das alles kein Problem. Und wenn wir nachschauen nach der Auferstehung Jesu, Johannes 20, am ersten Tage der Woche, da die Jünger versammelt waren und die Türen verschlossen aus Furcht vor den Juden, kam Jesus trotz verschlossener Türen mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und es ging weiter auch mit verschlossenen Türen, es ist nicht Theorie geblieben, sondern nach Pfingsten gab es ja auch die Auseinandersetzungen zwischen dem religiösen Establishment in Jerusalem und den Jüngern. Und einmal haben sie dann die Apostel genommen und ins Gefängnis gesteckt. Apostelgeschichte 5, Vers 19. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus, die Apostel. Und am nächsten Tag predigen sie wieder im Tempel. Und der Hohe Rat kommt zusammen und will die aus dem Gefängnis holen lassen. Und die Leute kommen, die sind weg. Ja, wo sind sie denn? Die predigen im Tempel. Gott tut Türen auf. Und er tat auch die Türen auf, als Herodes den Petrus hinrichten wollte, Apostelgeschichte 12. Petrus schlief zwischen zwei Soldaten mit zwei Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Aber dann kam ein Engel und die Ketten fielen ab und die Türen gingen auf. Gott hat die Macht, Türen aufzutun. Oder als Paulus und Silas im Gefängnis waren, das Erdbeben öffnete auch die Türen. Und wenn wir die äußeren Türen anschauen, gibt es auch innere Türen. Das Evangelium ist ja nicht etwas, wo die Leute in der Regel sagen, wunderbar, dass ihr kommt, wunderbar, kommt her, erzählt das. Es sind ja oft die Türen zu, wenn es darum geht, das Evangelium weiterzugeben, die gute Nachricht von Gott. Dann ist es tröstlich, wenn wir dann lesen, ich lese hier mal ein paar Stellen, einfach Apostelgeschichte 14, 27, 1. Korinther 16, 9, 2. Korinther 2, 12 und Kolosser 4, 3. Ich lese die einfach mal nacheinander. Als sie dort ankamen, versammelten sie die Gemeinde und verkündeten, wie viel Gott durch sie getan hat und wie er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hätte. Oder mir ist eine große Tür aufgetan zu reichem Wirken, es gibt aber auch viele Widersacher. Oder als ich nach Troas kam zu predigen das Evangelium Christi und mir eine Tür aufgetan war in dem Herrn. Und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen auch ich in Fesseln bin. Wenn die Türen zu sind, vielleicht braucht es manchmal, dass wir mehr noch Gott bitten, dass er die Türen auftut und dass wir ihn bitten, dass wir sehen, wo die Türen sind, durch die er hindurchgehen möchte. Und der Gemeinde in Philadelphia schreibt dann in den Sendschreiben, sagt Jesus, und der Johannes schreibt es auf, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, Offenbarung 3, Vers 7 und 8, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft. Es war eine schwache Gemeinde. Und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Gott ist der, der uns die Türen auftun kann, durch die wir dann gehen dürfen. Punkt 5. Für unsere Türen sind wir verantwortlich. Gott schließt sie nicht auf und zu. Es gibt andere Türen. Da gibt es eine Aufforderung, Psalm 24, Vers 7. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Erden einziehen. Gott ist kein Einbrecher. Gott bricht nicht in uns ein. Gott ist ein Gentleman. Wenn wir Gott mehr erfahren wollen und Gott in uns erleben wollen, ist es unsere Aufgabe, dass wir ihm die Tür aufmachen. Wir können nicht erwarten, dass Gott in uns wirkt, wenn wir ihm nicht unsere Türen aufmachen. Und in uns sind Türen und in uns wird immer wieder angeklopft. Und wir sollten auch hinschauen und unterscheiden, wo wir die Türen unseres Herzens aufmachen. Es steht schon sehr früh in der Bibel so eine Geschichte, und zwar bei dem Kain. im 1. Mose Kapitel 4, wie Kain und Abel ein Opfer darbrachten, da steht bei dem Kain etwas von einer Tür. Und da redet Gott zu ihm: Ist es nicht so, wenn du fromm bist, kannst du frei deinen Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Wir wissen, wie die Geschichte ausging. Kain hat nicht über die Sünde geherrscht, sondern hat die Tür geöffnet, dass sie in ihm sich auswirken konnte, und er hat seinen Bruder erschlagen. Und da denke ich, ist wichtig, dass wir unsere Türen geschlossen halten, und wenn wir zu schwach sind, können wir auch Gott um Hilfe bitten, weil unsere Kraft ist begrenzt. Aber es gibt auch das andere. Und da lese ich jetzt mal Offenbarung 3, Vers 20 aus dem 7. Sendschreiben. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Es ist eigentlich ein erschütternder Text. Jesus schreibt an die 7 Gemeinden. Und stellen wir uns vor, in der 7. Gemeinde ist Jesus nicht drin. Der steht draußen vor der Tür. Es gibt Gemeinden, wo Jesus vor der Tür steht. Ist doch erschreckend. Und wo er da steht und anklopft, er bricht nicht ein. Und er möchte in die Gemeinde raus. Er möchte in die Gemeinde hinein, aber er steht an der Tür und klopft an. Das gibt es. Und es ist ein Geschenk, dass Gott immer wieder neu nach der Suche zu uns Menschen ist und anklopft. Und wenn Gott anklopft, dann wissen wir, es gibt die Chance der Begegnung mit ihm, der Gemeinschaft mit ihm. Und wenn er reinkommt, dann will er mit ihnen das Abendmahl halten. Und ich denke, das ist die Sehnsucht Gottes, dass er immer wieder auf der Suche nach uns ist, weil er mit uns Gemeinschaft pflegen will, Gemeinschaft haben will. Wir sind nicht irgendein Spielzeug, was Gott erschaffen hat, weil er mit uns spielt. Nein, er will Partner sein, er ist Mensch geworden mit mir und er will Gemeinschaft mit uns haben und er will, dass wir auch unser Herz für ihn öffnen. Er bricht nicht in uns ein, es sind unsere Entscheidungen. Und dann heißt es weiter: Ringe darum, dass euch durch die enge Pforte, eine enge Pforte kann eigentlich nur ein kleines Türlein sein, hineingeht, denn viele sind, das sage ich euch, die werden danach trachten, dass sie hineinkommen und werden es nicht können. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir in die Türen hineingehen, bevor es zu spät ist. Ihr kennt sicher auch die Geschichte von den 10 Brautjungfern. Und da hatten 5 Öl und 5 hatten keins. Und diejenigen, die da sehr nachlässig waren, wollten nachher auch zum Hochzeitsmahl. Und da war es zu spät, da war die Tür zu. 6. Gott hat an Türen auch nochmal in einer besonderen Art und Weise gehandelt. Und hier gehe ich zurück zu 2. Mose Kapitel 12, dem Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Und der Auszug war begleitet davon, dass dann immer eine Familie, manchmal auch 2 Familien gemeinsam oder so, dann ein Schaf geschlachtet hatten. Und das haben sie dann gegessen. Aber das Blut, das hatten sie zu nehmen und dann an die Pfosten der Tür und an den Türsturz zu streichen. Und sie nahmen dazu ein bisschen Isop und machten dies. Und keiner durfte durch die Tür hinausgehen bis zum nächsten Morgen. Und in der Nacht kam dann der Todesengel, und überall, wo nicht das Blut an den Türpfosten und an dem Türbalken war, wurde der Älteste der Familie und der Tiere getötet. Und was sagt uns das? Eigentlich waren die Israeliten und eigentlich sind wir nicht besser als die Ägypter. Eigentlich hätte der Todesengel auch zu uns Zugang gehabt und hätte sein Werk auch bei uns zu verrichten. Aber hier wurde ersatzweise ein Lamm geschlachtet. Und nur weil ein Lamm geschlachtet wurde, deshalb wurden sie vor dem Gericht verschont. Es ist ein Blick vorwärts auf das Wirken, was Jesus getan hat. Da ist ein Lamm geschlachtet worden, Jesus Christus. Und deshalb geht der Todesengel vorbei. Und deshalb dürfen wir leben. Aber nur da, wo das Blut des Lammes auf die Türpfosten und den Balken gestrichen ist. Nur da, wo wir unter dem Schutz stehen von dem Tod des Lammes für uns. Dort dürfen wir leben. Ich komme jetzt zum siebten und zum letzten Punkt. Ich lese Johannes 10, die Verse 7 bis 10. Da sprach Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Wie kann das denn überhaupt sein, dass Jesus die Tür ist? Ist er nicht der gute Hirte? Wie passt das zusammen? Ich denke, das passt. Und das ist eigentlich ganz einfach. Mir war der Gedanke lange fremd und es hat gedauert, bis ich merkte, woran liegt das? Mit dem guten Hirten konnte ich etwas anfangen. Aber Jesus, die Tür, wie kann er die Tür sein? Ich denke, Jesus am Kreuz ist die Tür. Jesus am Kreuz ist die Tür für uns zum Vater. Er starb und er litt als Lamm Gottes für uns, damit er uns vor Gott gerecht macht. Und es gibt nur eine Tür zu Gott, Jesus am Kreuz. Dorthin, zu der Tür, muss ich gehen, wenn ich mit Gott versöhnt und gerechtfertigt sein will. Und diese einzige Tür ist doch die enge Pforte. Jesus als Tür ist das Lamm Gottes, das hinwegträgt die Sünde der Welt, und durch ihn als Tür hindurch ist der Zugang zu Gott, dem Vater, offen. Wie auch Johannes der Täufer schon sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Johannes 1, Vers 29. Und wie verhält sich das damit, dass Jesus auch der gute Hirte ist? Auch das ist ganz einfach. Jesus, das vom Tod auferstandene Lamm Gottes, der auferstandene Jesus, er ist der gute Hirte. Jesus am Kreuz ist die Tür. Jesus, der Auferstandene, ist der gute Hirte. Und er ist der gute Hirte für alle, die durch die Tür gegangen sind. Für alle, die sich haben reinwaschen lassen durch sein Versöhnungsopfer am Kreuz. Und der gute Hirte geht auch denen nach, wenn sie sich verlaufen, wie wir im Gleichnis von dem 100 Schafen, wo es eine sich verlaufen hat, wo wir das kennen. Jesus ist nicht der gute Hirte für alle Menschen. Er will gerne der gute Hirte für alle Menschen sein. Aber wer nicht durch die Tür geht, für den ist Jesus irgendwann der Richter. Er sucht alle. Aber wer nicht durch die Tür hineingeht, sondern durch das Fenster hineinsteigt oder ein Loch in die Wand bricht, wer nicht bei dem am Kreuz Jesu gewesen ist, der ist nicht Teil seiner Schafherde. Er ist ein Dieb oder ein Mörder. Es gibt ein Drinnen und ein Draußen. Es gibt nur eine Tür zur Gemeinde Jesu. Und das ist Jesus, der durch seinen Opfertod am Kreuz die Erlösung gebracht hat. Ich schließe mit einem Liedvers. Und ich denke, dass das wahr ist in unserer Zeit. Heute schließt er wieder auf die Tür zu seinem Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Herr Jesus, ich danke dir, dass du die Tür zum Vater bist und schenkst, dass wir deine Opfertod, dass wir ihn nicht verachten, sondern dass wir da hindurchgehen und immer wieder uns von dir reinigen lassen in unserem Leben, dass wir bei dir bleiben als Schafe deiner Herde, du guter Hirt. Amen.